Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Horvath-Podcasts. Cyberangriffe auf Unternehmen aller Art nehmen weltweit zu. Allein in Deutschland waren in den letzten 12 Monaten laut einer aktuellen Bitkom-Studie 8 von 10 Unternehmen von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen. Cyberangriffe gehören damit zu den größten Geschäftsrisiken. Sie gefährden nicht nur die finanzielle Stabilität, sondern auch die Reputation und Geschäftskontinuität eines Unternehmens. Dr. Stefanie Nöth-Zahn, Leiterin der Business Unit Risk and Compliance Excellence und CISO von Horvath, und Dennis Müllerschön, Leiter Cybersecurity, sprechen über praxisnahe Strategien und Maßnahmen, die Unternehmen helfen, sich proaktiv gegen diese Bedrohungen zu wappnen und ihre Cyberresilienz zu erhöhen.
Dennis, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Wir sprechen ja heute über ein Thema, was uns ja fast schon ein Herzensthema ist, das Thema Cybersecurity-Resilienz.
Stefanie, hi. Schön, hier zu sein. Ja, Cyber Resilience ist ein brandaktuelles Thema, das unsere Kunden derzeit aus unterschiedlichen Gründen bewegt. Seien es kritische Cybervorfälle, die sie erfahren haben, der Wunsch, sich präventiv gegen Cyberrisiken auch abzusichern, oder eben auch rein regulatorische Anforderungen, die es zu erfüllen gibt.
Wir haben ja schon den ein oder anderen Kunden, bei dem vorzugsweise am Wochenende nachts das Telefon klingelt und von jetzt auf gleich geht nichts mehr. Die IT-Systeme funktionieren nicht mehr, die Daten sind verschlüsselt.
Ja, und dann stellen sich eigentlich immer die gleichen Fragen. Welches Ausmaß hat eigentlich der Vorfall? Wie lange wird es dauern, bis er überstanden ist? Aber auch welche Prozesse und Systeme sind eigentlich betroffen? Häufig handelt es sich bei der Cyberattacke um einen Ransomware-Angriff, was aktuell eine der größten Cyberrisiken überhaupt ist. Beim Ransomware-Angriff werden eben kritische Geschäftsdaten gezielt von Hackern verschlüsselt, um letztendlich dann auch Lösegeld zu erpressen. Das ist vergleichbar, wie wenn ein Verbrecher in dein Haus eindringt, es von innen abschließt, sodass du gar nicht mehr hineinkommst und dann noch von dir Geld dafür verlangt, dass du den Schlüssel für dein Haus wieder bekommst. Und das Problem an der Sache ist eigentlich, du weißt gar nicht, ob der Schlüssel passen wird. Und wenn du dann in dein Haus reinkommst, weißt du auch nicht, wie es innen aussieht und was mit deinen Wertgegenständen passiert ist.
Verstehe ich. Und die Betroffenen, die stellen sich doch alle immer die gleiche Frage. Zahlen wir das Lösegeld, ja oder nein? Und bekommen wir, wie du sagst, unsere Daten überhaupt unverschlüsselt wieder zurück? Und welche Auswirkungen hat das auf unser Geschäft?
Genau, es gibt auf der einen Seite erstmal die direkten Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb, beziehungsweise natürlich auch immense finanzielle Auswirkungen. Was anfangs aber gar nicht wirklich bewertbar ist, ist das Reputationsrisiko, das mit so einem Vorfall einhergeht. Zum Beispiel durch Negativpresse oder durch klassisch Vertrauensverlust von Kunden und Partnern. Und du siehst, das Thema, insbesondere das Reputationsthema, kann ein Unternehmen langfristig hart treffen und dann auch zum absoluten Horror für die Geschäftsführung werden. Und noch viel schlimmer, wenn man sich auf solche Vorfälle nicht adäquat vorbereitet hat, beziehungsweise auch keine adäquaten Reaktionspläne definiert.
Das stimmt natürlich, aber jetzt sind wir direkt beim Worst-Case-Szenario gelandet. Ja. Lass uns doch mal eine Stufe vorher einsteigen. Du bist ja ein sehr erfahrener Berater. Du fokussierst dich auf die Themen IT-Sicherheit und Cyberresilienz. Nimm uns doch mal ein Stück mit. Was sind denn so die typischen Maßnahmen, die Unternehmen überhaupt ergreifen können, damit es eben nicht zu diesem Worst Case kommt?
Ja, also früher auf den Projekten mussten wir immer relativ viel Überzeugungsarbeit beim Kunden leisten. Cybersecurity als solches wurde in der Regel als reines IT-Thema verstanden. Die Budgets für Cybersecurity waren relativ knapp und Investitionen häufig auch rein regulatorisch getrieben. In den letzten Jahren sehen wir jedoch bei dem Thema einen absoluten Paradigmen-Shift. Wir sehen, dass die Bedrohungen deutlich ansteigen. Angriffe, Datenlecks häufen sich und die Auswirkungen dieser auf Unternehmen sind teilweise ja verheerend. Ich erinnere mich noch relativ gut an das Facebook-Leak in 2019, bei dem mehr als 500 Millionen Nutzerdaten aufgedeckt wurden, oder auch an die Log4j-Schwachstelle 2021, die Milliarden Computer und sehr, sehr viele Unternehmen weltweit eben betroffen hat und ein hohes Risiko darstellten. Wir sehen auch, dass durch die mit Covid einhergehende verstärkte Remote-Arbeit und natürlich dadurch zunehmende Verwendung auch von privaten Endgeräten im Geschäftskontext, dass neue Risiken dazugekommen sind. Zum Beispiel werden auch Phishing-Angriffe seitdem deutlich vermehrt wahrgenommen.
Aber genau diese Erfahrungen haben ja dazu geführt, dass wir jetzt eine neue Entwicklung haben, die finde ich tatsächlich auch epochal, weil die Diskussion geht ja heutzutage weg von der absoluten Sicherheit. Absolute Sicherheit gilt gar nicht mehr als möglich. Und da sind sich, denke ich, alle einig. Wir sind also in der Ära der Resilienz angekommen.
Absolut. Und in dieser Ära der Resilienz stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob es zu einem Cyberangriff für ein Unternehmen kommen wird, sondern lediglich wann, sofern noch nicht geschehen und mit welchem Ausmaß dieser Cyberangriff letztendlich erfolgt.
Not if, but when.
Genau. Und es muss daher aus meiner Sicht ein Umdenken stattfinden, weg von der Illusion der absoluten, hundertprozentigen Sicherheit hin zu einer Resilienzorientierung. Und das bedeutet, dass neben der Prävention es eben wichtig ist, dass Unternehmen sich auf tatsächliche Angriffsszenarien auch vorbereiten und letztendlich auch in der Lage sind, die Auswirkungen eines potenziellen Angriffs oder eines tatsächlichen Angriffs möglichst zu minimieren, ja, und schnellstmöglich wieder in den normalen Betrieb zu kommen. Und das finde ich, das ist der einzige erfolgsversprechende Ansatz.
Wirklich? Warum der einzige? Das hört sich so absolut an.
Naja, die aktuellen Entwicklungen zeigen ja bereits ein enormes Gefährdungspotenzial durch Cyberrisiken und durch die digitale Transformation, also das Internet of Things, wie man es so schön nennt, wird das Thema noch deutlich verstärkt. Immer mehr Endgeräte oder Geräte allgemein und sogenannte Smart Devices, seien es klassische Endgeräte, Sensoren, Router oder auch Maschinen als solches bis hin zu Überwachungssystemen sind vom Internet abhängig bzw. auch miteinander verbunden. Und man kann sagen, jede einzelne Internetverbindung eines Unternehmens stellt an sich ein potenzielles Einfallstor für Hacker dar. Und das macht natürlich das Management von Cyberrisiken deutlich komplexer. Und auch das grundlegende Muster von Gefährdung einerseits und Abwehrreaktion auf diese Gefährdung andererseits wird sich fortsetzen. Wir sehen, dass neue Technologien entwickelt und eingesetzt werden, wodurch wiederum neue Bedrohungen entstehen, beispielsweise durch künstliche Intelligenz bzw. Machine Learning. Und das sehen wir sowohl beim Angriff als auch eben bei der Abwehr von Cyberrisiken. Und letztendlich kann man es eigentlich als klassisches Katz-und-Maus-Spiel bezeichnen. Und was wir auch sehen, ist, dass die Einstiegshürde für Cyberangriffe derzeit stark sinkt, da es für eine erfolgreiche Cyberattacke teilweise keine umfangreichen Hacking-Skills mehr benötigt, wie früher. Und das bedeutet schlussendlich, dass viel mehr Menschen in der Lage sind, einen Angriff durchzuführen. Klassisches Beispiel wäre Ransomware as a Service.
Ransomware as a Service, das hört sich ein bisschen an wie Software as a Service. Erklär doch mal.
Ja, der Unterschied ist gar nicht so groß. Ransomware as a Service ist aktuell, und es ist an der Stelle wichtig zu sagen, ein kriminelles, aber leider sehr stark wachsendes Geschäftsmodell. Wir sprechen von einem Milliardenbusiness, das so funktioniert. Ich habe einerseits Hackergruppen, die entwickeln intelligente Ransomware, also klassische Erpressungssoftware, wie zum Beispiel LockBit 3.0, was vermutlich die bekannteste Ransomware derzeit ist. Diese Ransomware wird von den Hackern über das Darknet an potenziellen Angreifern oder auch Dritte gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt. Und der Angreifer startet letztendlich die Attacke, zum Beispiel über eine klassische, einfache Phishing-Mail, wie sie jeder kennt, bettet dort die Ransomware ein und der Rest geht typischerweise nahezu automatisch. Von der Installation der Ransomware beim Unternehmen über die Verschlüsselung der kritischen Geschäftsdaten bis dann schlussendlich zur Einforderung des Lösegelds, typischerweise in Kryptowährung. Die Ransomware-Entwickler wiederum, das ist ganz interessant, die unterstützen diesen Prozess eigentlich in Form eines klassischen First-Level-Supports mit Hilfestellungen, Anleitungen, FAQs oder Chat-Funktionen. Und bei einem erfolgreichen Angriff wird dann letztendlich das Lösegeld zwischen Entwickler oder Hackergruppe und dem eigentlichen Angreifer aufgeteilt. Was man insgesamt sagen kann, ist, dass der Schwerpunkt vieler Unternehmen überwiegend derzeit auf der Abwehr von Angriffen wie einem Ransomware-Angriff liegt. Was ja auch absolut richtig ist, doch die Praxis zeigt auch, selbst die beste Sicherheitsstrategie bietet eben keinen 100%igen Schutz.
Verstehe ich, aber was heißt das genau?
Naja, es geht aus meiner Sicht darum, dass man sich primär mal mit Cyberrisiken als solches beschäftigt und Bewusstsein dafür schafft. Das bedeutet, der Fokus sollte letztendlich nicht ausschließlich darauf gelegt werden, Angriffe zu verhindern, sondern man sollte auch vorbereitet sein, dass man möglichst schnell Angriffe erkennt und optimal darauf reagiert. Also Fokus auch auf die Erkennung sowie die Eindämmung der Gefahren legt und natürlich schnellstmöglich in den Normalbetrieb zurückgeführt werden kann. Das Ziel muss sein, die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen, also quasi die Resilienz des Unternehmens, zu erhöhen.
Ich ziehe an der Stelle ein kurzes Zwischenfazit. Erstens, die Einstiegshürden für Cyberangriffe sind stark gesunken. Zweitens, Cybersecurity ist kein alleiniges IT-Thema mehr. Es ist Top-Management-Aufgabe und so muss es auch sein. Und drittens, nehmen wir gleichzeitig einen Mindset-Shift wahr, weg von der absoluten Sicherheit hin zur Cyberresilienz.
Das zeigt uns doch, Stefanie, dass der Handlungsbedarf für Unternehmen wirklich akut ist. Und es geht eigentlich im Kern um eine Transformation von der aktuellen reinen Cybersicherheit hin zu einer ganzheitlichen Cyberresilienz mit einer Risikoorientierung. Lass uns doch mal auch stärker darauf eingehen, was das für Unternehmen bzw. deren Top-Management eigentlich konkret bedeutet.
Wie lange haben wir heute Zeit? Nehmen ernst. Also wenn ich an all unsere Kunden der letzten Jahre zurückdenke, gibt es definitiv Erfolgsfaktoren, die insbesondere Security Leader beachten und die wir, glaube ich, hier nochmal hervorheben können. Ich fange mal mit dem zentralen Erfolgsfaktor an. Cybersecurity muss Vorstandsthema sein, denn alle Stakeholder erwarten, dass ein Unternehmen ein effizientes Cyberrisikomanagement hat. Partner in der Wertschöpfungskette erwarten Transparenz und natürlich auch einen vertrauenswürdigen Umgang mit ihren Risiken. Die Kunden wiederum, die setzen voraus, dass ihre Daten geschützt sind. Kurz gesagt, Cyberrisiken sind strategische Unternehmensrisiken. Aber warum? Weil sie am Ende des Tages einen direkten Einfluss auf die Erreichung der Geschäftsziele haben. Und deswegen braucht es einen strategischen Umgang eben mit diesen Risiken. Der Gesetzgeber hat das natürlich auch erkannt und fordert hier eine komplett aktive Verantwortungsübernahme durch eben die Geschäftsführung, insbesondere durch neue Regulatoren wie zum Beispiel die DORA, die NIS2, die uns ja aktuell stark umtreibt, wird das Thema weiter gestärkt und eben die Geschäftsführung in die Pflicht genommen. Wenn man ehrlich ist, nichts Neues, aber wir sehen eben hier deutlich mehr Nachdruck. Und Studien bestätigen, dass das auch ernst genommen wird. Schon 2026 sollen über 70% der Vorstände über mindestens ein Mitglied mit Cybersecurity-Expertise verfügen.
Ja, und das ist ein Trend, der bei der Kritikalität des Themas absolut Sinn macht. Denn ich brauche ja Entscheider im Management, die sich mit diesem Thema Cybersecurity auskennen, weil der Einfluss auf den Geschäftsbetrieb im Worst Case sehr, sehr groß sein kann.
Ja, und das wird auch einen enormen Einfluss auf die Rolle des CISOs haben. Und die wird viel, viel stärker strategisch geprägt sein als bisher.
Absolut. Und ich bin der Meinung, dass der CISO seiner Rolle nur gerecht werden kann, wenn das Unternehmen über klare Richtlinien, Strukturen und Prozesse verfügt, um eben Cyberrisiken durchgängig zu identifizieren, zu bewerten und letztendlich auch zu steuern. Hier sprechen wir von der sogenannten Cyber Security Governance, was ein zentraler Erfolgsfaktor auch zur Schaffung von Cyber Resilience ist. Unabhängig von der Branche habe ich auch bei vielen Projekten im Bereich Cyber Security in der Vergangenheit ein typisches Muster identifiziert. Man sieht, dass viel zu häufig auf ausschließlich technische Aspekte fokussiert wird. Dabei kann man sagen, dass es bei der Schaffung von Cyber Resilience nicht ausschließlich um technische Maßnahmen geht, sondern eben um einen strategischen und auch einen organisatorischen Rahmen, der einerseits transparente Strukturen schafft, aber auch funktionierende Security-Prozesse gewährleistet und ja am Ende auch eben sicherstellt, dass die gesetzlichen Anforderungen und Vorgaben, also klassische Compliance, erfüllt wird.
Und am Ende des Tages muss doch eine Sache geklärt sein. Wer macht was wann? Wer kümmert sich um das Thema intern? Wie beziehe ich meine Organisation ein? Was ist mit meinem Ökosystem? Das bedeutet vor allem, dass Verantwortungsstrukturen da klar festgelegt sein müssen in den Unternehmen und Aufgaben im Regelbetrieb, aber natürlich für den Ernstfall definiert sein müssen. Weil eins ist ja ganz klar, wenn die Hütte erst brennt, das sollte man nicht mehr diskutieren müssen, wer ist hier eigentlich fürs Löschen zuständig, sondern dann sollte schon klar sein, wer jetzt handelt. Deswegen sind wir da auch der festen Überzeugung, dass die Sicherheitsberichte, die Risikoanalysen regelmäßig auf der Vorstandsebene diskutiert werden müssen, um eben diese ständig ändernde Bedrohungslage neu bewerten und neu priorisieren zu können.
Ja, also das klingt jetzt alles erstmal sehr komplex und auch irgendwie vielschichtig. Aber es gibt ja zum Glück Hilfestellungen, es gibt Ansätze, aber auch Best Practices, auf die man zurückgreifen kann, oder?
Berechtigte Anmerkung. Das Thema ist ja nicht ganz trivial. Aber so Security Frameworks wie die ISO 27001, NIST oder der BSI IT Grundschutz, die geben schon konkrete Anleitungen, wie sich Organisationen aufstellen sollten und welche Aufgaben müssen da überhaupt geregelt werden. Die Regulatorik, aber auch etablierte Standards definieren in diesem Zusammenhang das Risikomanagement als Kernelement. Dabei steht das Thema Risikoidentifikation im Fokus. Das macht natürlich Sinn, denn wo kein Risiko, da musst du auch nichts machen.
Na, stimmt. Eine gute, aber auch formale Governance ist das eine. Aber es ist ebenso wichtig, diese buchstäblich zum Leben zu erwecken. Prozesse, Strukturen, Richtlinien können eigentlich nur greifen, wenn den Mitarbeitern bewusst ist, wie mit Cyberrisiken umzugehen ist und wenn sie auch ein Bewusstsein für Cybersecurity haben und entsprechend ihr Verhalten auch danach ausrichten. Das ist ein sehr elementarer Punkt, denn Studien zeigen, dass bis zu 90% aller Cyberfälle auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sind, was eine enorm hohe Zahl ist und auch den Handlungsdruck an dieser Stelle ganz klar aufzeigt.
Wie nennst du das immer? Die Human Firewall muss funktionieren.
Genau.
Und in der Praxis zeigt sich dennoch, es werden schwache Passwörter verwendet, offensichtliche Phishing-Attacken eben nicht erkannt und Geschäftsdaten auch mal ganz gerne auf privaten Endgeräten gespeichert.
Und deshalb ist Cybersecurity eine Aufgabe für das gesamte Unternehmen, also für letztendlich jeden einzelnen Mitarbeiter. Denn jeder Mitarbeiter beeinflusst die Unternehmenssicherheit durch sein tägliches Handeln im Umgang mit den IT-Systemen. Deshalb ist ein Erfolgsfaktor so wichtig. Das ist nämlich die Förderung einer Sicherheitskultur durch den Aufbau, wie du es vorhin gesagt hast, einer Human Firewall. Und dabei geht es eigentlich darum, den Mensch bewusst als Schutzfaktor gegen Cyberangriffe zu etablieren. Zum Beispiel durch Sensibilisierung oder auch konkrete Trainings. Ziel ist es, das Risiko menschlicher Fehler zu reduzieren und letztendlich eine der effektivsten Maßnahmen überhaupt umzusetzen. Unsere Erfahrung aus den Projekten zeigt ganz klar, insbesondere der Ton from the top macht's an dieser Stelle. Als Beratungsunternehmen ist es auch unsere Aufgabe bei Horvath, die Geschäftsführung für das Risiko und die möglichen Auswirkungen von Cyberangriffen zu sensibilisieren. In der Praxis sehe ich sehr häufig, dass Standardtrainings, wie sie vermutlich jeder kennt und auch schon mal durchgeführt hat, häufig gar nicht so effektiv funktionieren. Mitarbeiter schauen sich die Trainings an, machen diese Trainings neben teil und buchstäblich nur Minuten später klicken sie auf den Phishing-Link.
Hatten wir ja erst genau diese Woche. Und genau deshalb bin ich der Meinung, dass es da einen intelligenten Ansatz braucht. Ein Kunde hat das mal so schön zu mir gesagt. Stärkung der Sicherheitskultur ist wie Stärkung des Immunsystems. Da muss man Tag für Tag dran arbeiten. Da gibt es eben nicht genau die eine Pille, die man morgens einwirft und dann ist alles gut, sondern es braucht viele, viele Einzelmaßnahmen.
Ist eigentlich schade, dass es die Pille nicht gibt, aber erklär doch mal, was du unter den Einzelmaßnahmen denn auch verstehst.
Naja, die Erfahrung zeigt, die besten Maßnahmen sind zum Beispiel die, die unkonventionell sind, wo eventuell die Marketingabteilung schreit, nein, auf keinen Fall, das entspricht nicht unserem Corporate Branding. Das sind dann die Ideen, die bei den Mitarbeitern am besten verfangen und eben die größte Wirkung haben. Ein Beispiel, eine besonders erfolgreiche Awareness-Kampagne war die zum Valentinstag. Einer unserer Kunden aus der Dienstleistungsbranche hat am 14. Februar an die gesamte Belegschaft eine Mail versendet mit einer virtuellen Valentinskarte, auf denen der Slogan war Happy Valentine's Day, we go together like passwords and special characters. Damit schafft man ja auf unorthodoxe Art und Weise Bewusstsein für das Thema, das jeden Tag natürlich neue Facetten bekommt. Das ist zwar auf der einen Seite viel Arbeit, aber ich denke, nur so kann man effektive Security schaffen. Ich fasse nochmal zusammen. Was sind so die Erfolgsfaktoren? Erstens, Cybersecurity ist Chefinnensache und gehört auf die Agenda der Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen. Zweitens, klare Zuständigkeit und Verantwortlichkeiten. Wer macht was wann? Und drittens, Förderung der Sicherheitskultur. Aber sag mal, Dennis, wir haben bisher nur über organisatorische Maßnahmen gesprochen. Wann kommen wir denn zu den technischen Details?
Klar, Strategien, Governance, Regelwerke, Audits, Kultur, das sind alles wichtige Punkte, ganz klar. Aber ohne technische oder technologische Unterstützung wie Firewalls, Backups, Systemhärtung und vieles mehr funktioniert es am Ende eben auch nicht. Und das ist an sich ein riesiges Thema. Aber ich greife hier mal einen übergreifenden Aspekt heraus. Meiner Meinung nach ist es für Unternehmen unausweichlich, die aktuelle Bedrohungslage konstant, kontinuierlich im Blick zu halten. Sich also die Fragen zu stellen, welche Bedrohungen können meinem Unternehmen schaden? Wie gut sind meine kritischen Prozesse geschützt? Wo haben wir potenzielle gefährliche Schwachstellen? Und natürlich, wie behebe ich diese möglichst effektiv?
Mhm. Ich vermute mal, Tageszeitung lesen hilft da nicht so super viel?
Nein, leider nicht. Die Praxis zeigt, traditionelle Sicherheitsstrategien, die auf sporadischen Audits oder Pentests basieren, die sind nicht mehr zeitgemäß oder auch ausreichend, um mit den immer komplexeren Angriffsmustern bzw. der Bedrohungslage Schritt zu halten. Daher sollte ein zentraler Bestandteil jeder Cybersecurity-Strategie sein, die aktuelle Bedrohungslage ganz klar und gut zu verstehen. Das bedeutet, Schwachstellen zeitnah zu erkennen und möglichst schnell darauf zu reagieren. Wie du siehst, es geht um das Thema Schnelligkeit und der Faktor Zeit spielt hier eben eine entscheidende Rolle. Wer schneller eine potenzielle Schwachstelle erkennt, beziehungsweise auch darauf reagiert, heißt Angreifer oder eben das Unternehmen, ist ganz klar im Vorteil. Was heißt das eigentlich jetzt für Unternehmen?
Dass sie ganz klar intelligente Tools und Methoden einsetzen müssen, die Cyberrisiken eben ermöglichen, zu identifizieren und zu reduzieren. Also wir sprechen hier von Continuous Threat Exposure Management, CTM, was wir ja als einen weiteren Erfolgsfaktor zur Steigerung der Cyberresilienz sehen. Der wesentliche Aspekt eines CTMs ist, die IT-Systeme, die angeschlossen sind, werden kontinuierlich gescannt und eben nicht nur sporadisch. Was dabei passiert ist, dass ein gezielter Angriff simuliert wird, und das Ganze eben realitätsnah, um dann die kritischen Schwachstellen zu identifizieren. Das hilft dabei zu sehen, wo man verwundbar ist und wo ein Angriff so richtig wehtun würde und eben was zu tun ist, um besser geschützt zu sein. Hat man dann Schwachstellen gefunden, und das können echt Tausende sein, werden diese regelmäßig nach ihrem Risikopotenzial für das Unternehmen bewertet. Damit ist man überhaupt in der Lage, sich auf die größten Themen zu fokussieren.
Ich glaube, Stefanie, das sind doch super Schlussworte. Wir haben die integrierte Sichtweise, also weg vom Silo hin zu einer integrierten Betrachtung der Schwachstellen. Wir haben eine klare Risikoorientierung und eben ganz wichtig ist eine Wirksamkeit der Maßnahmen zum Schutz gegen Cyberangriffe. Und das kann man letztendlich auch als kritische Stellhebel zur Erreichung von Cyber Resilience bezeichnen. Die Herausforderung ist typischerweise, dass Unternehmen A, begrenzte Ressourcen haben, die aber ganz gezielt auf die größten Bedrohungen beziehungsweise natürlich auch die größten Risiken anzuwenden sind. Und gleichzeitig gilt es eben aber auch sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die ich getroffen habe, tatsächlich auch wirksam sind, um Angriffe einerseits abzuwehren, Prävention, und andererseits eben die Ausfallsicherheit von kritischen Systemen, aber auch klar Geschäftsprozessen zu gewährleisten. Und ich denke, unsere dargestellten Erfolgsfaktoren heute stellen hierfür definitiv einen zentralen Schlüssel dar.
Dennis, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für den Austausch und die wertvollen Einblicke.
Ging mir genauso. Mach's gut, Stefanie.
Das waren unsere Insights zur wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe und die zentrale Rolle der Resilienz für Unternehmen in einer immer digitaleren Welt. Es geht nicht mehr nur darum, Angriffe zu verhindern, sondern vor allem darum, schnell und effektiv auf diese reagieren zu können. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Strategien mitnehmen konnten, wie Organisationen sich besser gegen diese Risiken wappnen können. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Bewerten Sie den Podcast und klicken Sie auf Abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Passen Sie auf sich auf. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge des Horvath Podcasts wieder mit dabei sind. Musik